Ich möchte alle herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn, wünsche allen Gottes Segen von Herzen. Ihr wisst, wenn man viel spricht, dann nutzt die Stimme ein wenig ab, aber im Herzen sind und bleiben wir frisch. Für gestern Abend bin ich besonders dankbar, und ich konnte mit dem, was Bruder Russ sagte, voll einstimmen. Jedes Mal wird's gewaltiger. Jedes Mal begreifen wir mehr von dem, was Gott getan hat. Die Bedeutung, Sinn und Zweck dessen, was wirklich geschah. In den Tagen Jesu war gerade der prophetische Dienst, die Scheidung, daran haben sich die Geister geschieden. Die einen sagten, niemand kann die Werke tun, es sei denn, Gott ist mit ihm. Und die anderen verdächtigten ihn, er sei Beelzebub und im Bunde mit dem Teufel. Die einen nahmen an, die anderen lehnten ab. Die einen wurden gesegnet, die anderen gingen leer aus. Genauso war es in dieser Generation. Wunder und Zeichen allein sind's nicht gewesen, sondern diese besondere Gabe der Offenbarung. Daran haben sich die Geister geschieden, denn mit Wundern und Zeichen konnten viele, zumindest einige hundert, sich sehen und hören lassen. Aber die Gabe, die Bruder Brenim hatte, als das direkte Zeichen des Messias, die hatte keiner und wird keiner haben. Die kann nicht nachgemacht werden. Das war das letzte Zeichen, das der Gemeinde gegeben wurde. Auch das habe ich hier schon erklärt oder gesagt, wie der Engel des Herrn dem Bruder Brenim die entsprechenden Bibelstellen genannt hat. Er hat ihm Johannes 1 genannt. Johannes 4 hat Bezug genommen auf den Dienst Jesu damals und hat ihm erklärt, dass der Herr nur zu den Juden und dann zu den Samaritern, aber nicht zu den Nationen gegangen ist. Dass jetzt aber die Zeit der Nationen ist und ihrem Ende zugeht und dass der gleiche Dienst und dieselbe Gabe nun der Gemeinde als letztes, um sich entscheiden zu können, gegeben wird. Wer hat's erkannt? Es geht also nicht nur darum, dass wir hier einen Mann mit einem Dienst in den Mittelpunkt stellen. Es geht darum, dass wir Jesus Christus, unseren Herrn, der sich eines Mannes bediente, in den Mittelpunkt stellen und wissen, Gott hat's getan. Habt ihr gesehen, wie hilflos Bruder Brenim war? Er sagte, ich kann nichts von mir selber aus tun. Aber der Herr hat's getan und dafür sind wir dankbar. Aber wie schon erwähnt, wer hat's erkannt? Wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Ich habe hoch angesehene Prediger gehört, wie sie ihr Urteil seinerzeit schon über Bruder Brenim gefällt haben. Es ging einem wirklich wie ein Stich durchs Herz. Aber es wiederholt sich. So wie damals, so musste es auch jetzt sein. Als der Herr den Leuten alles sagen konnte, war es für die, die angesprochen wurden, kostbar. Die anderen haben verdächtigt. Als er der Frau am Brunnen sagte, wie es um sie steht, sie war überwältigt und lief in die Stadt hinein und sprach, kommt und seht, wen ich gefunden habe. Ist das nicht der Messias? Sie hat evangelisiert. Das ist auch den Schwestern gestattet. Jede Schwester kann Zeugnis ablegen von dem, was sie mit dem Herrn erlebt hat. Tut sie es nicht, dann hat sie vielleicht nichts mit dem Herrn erlebt. Aber wenn eine Schwester die Bibel zur Hand nimmt und dann belehren will, dann hat sie ihren Platz völlig und ganz verloren. Nein, alles immer in dem richtigen Zusammenhang und an der richtigen Stelle. Als der Heiland damals den beiden Jüngern sagte, geht in die Stadt, ihr werdet dort einen Mann treffen, der trägt einen Wasserkrug, spricht zu ihm, in deinem Hause will der Herr das Passamahl halten. Er konnte den anderen sagen, geht hin, dort werdet ihr eine Eselin finden mit einem Füllen, bringt sie her, denn der Herr bedarf ihrer. So erfüllte sich die Schrift. Er konnte einem Petrus sagen, werf die Angel aus, den ersten Fisch, den du herausholst, der hat das Geld in seinem Munde. Nimm es, bezahle die Steuer für dich und für mich. Der Herr hat diesen prophetischen Dienst gehabt und dasselbe hat sich jetzt wiederholt. Im Alten Testament geschah es, als der Herr mit zwei Engeln zu Abraham kamen, gemäß 1. Mose 18, und der Herr dem Abraham sagte, was Sarah in ihrem Herzen dachte, und sprach, warum hat sie gelacht? Und sie war im Zelt, er sah sie gar nicht und hat trotzdem die Gedanken des Herzens offenbart. Der Herr Jesus sagte, wie es war in jenen Tagen, so wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Merkt ihr da den Begriff? Nicht in den Tagen des Gottessohnes, nicht in den Tagen des Sohnes Davids, sondern so wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Prophetisch, Menschensohn, Prophet, Gottessohn, Erlöser, Davids Sohn, König, alles wieder geordnet. Das habe ich auch schon erwähnt, als Johannes auf der Insel Patmos war, sah er einen, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern wandelte. Wie sah er ihn? Als Menschensohn. Das müssen wir beachten. Auch da hat jede Bezeichnung ihren Platz in dem Zusammenhang, in dem sie gegeben worden ist. Heute werden wir fortfahren mit einigen Vergleichen. Ich hoffe, dass das Wort, auch wenn ich langsam spreche, dass es schnelle Wirkung hat. Seid ihr davon abhängig, wie der Prediger das hier vorne betont? Doch ganz bestimmt nicht. Denn das möchte ich euch auch noch sagen. Unser Herr las aus dem Propheten Jesaja und hat sich dann hingesetzt. Der hat gar keine Macht vorgeführt, er hat sich hingesetzt und kostbare Worte kamen aus seinem Munde. Amen. Und die Leute staunten und sagten, der lehrt ja mit göttlicher Vollmacht. Wer ist denn dieser Mann? Und so wollen wir doch dem Worte die Chance geben, an uns zu wirken und das auszurichten, wozu es gesandt wurde. Ich glaube, uns allen wird immer größer, dass wir das Vorrecht haben, am Ende der Gnadenzeit zu leben. Das Vorrecht, nicht zu rätseln und zu deuten, sondern die klare Offenbarung Gottes und des Wortes, ja, den gesamten Ratschluss Gottes durch Offenbarung zu sehen. Der Herr spricht ja nicht in Gleichnissen mit uns, nicht in Rätseln. Er spricht frei, offen mit uns allen. Das, was vorher verborgen war, ist doch jetzt offenbart. Wir haben auch das gesehen, dass uns die Zusammenhänge in der Schrift immer klarer werden. Wir sehen die Verbindungen von Bibelstelle zu Bibelstelle, von Altem zum Neuen und vom Neuen zum Alten und sehen da eine himmlische Harmonie. Auch dafür sind wir Gott dankbar. Ich meine, dass wir mit Recht sagen können, im Laufe der vergangenen Jahre hat Gott uns geholfen und von Klarheit zu Klarheit geführt. Das wird er auch weiterhin tun. Es ist auch unser Sehnen an diesem Orte, dass ihr, die ihr Mühe nicht scheut und Kosten auf euch genommen habt, dass ihr geistlich gesehen auf eure Kosten kommt, dass Gottes Wort euch kostbar wird, dass niemand sagen müsste, vielleicht hätte ich mir die Reise sparen können, aber dass alle sagen könnten, es war gut, hier zu sein, dass alle sich über das Wort gefreut hätten. Besonders, wenn ich an unsere geliebten Geschwister aus Finnland denke, die eine solch weite Reise gemacht haben, Sie werden entschuldigen, wenn ich die Bemerkung mache, ein Flug von Düsseldorf nach New York und zurück kostet weniger als ein Flug von Helsinki und zurück. Es gibt da auch verschiedene Dinge im Flugbereich. Und wenn man weiß, was solche Reisen kosten und dass die Menschen ein ganzes Jahr sparen und dann kommen, um Gottes Wort zu hören, ja, dann weiß man doch, welch ein Verlangen sie haben nach dem Wort des Herrn. Gott möge euch segnen, Gott möge mit euch sein. Auch wenn wir es nicht immer so sagen, aber wir tragen es schon in unserem Herzen, glaubt es uns. Wir haben keine geschlossenen Augen und Ohren. Nein, wir sehen und wir hören. Aber Gott sieht noch mehr. Gott sieht das Verlangen und Gott wird es stillen. Gelobt sei sein wunderbarer und heiliger Name. Lasst uns mit Gottes Hilfe mit der Wortbetrachtung fortfahren. Wir lesen aus dem Matthäus-Evangelium, dem 23. Kapitel, Vers 9, ein uns allen sehr bekanntes Wort. Matthäus 23, nur den 9. Vers. Hier steht geschrieben, und niemand auf Erden sollt ihr euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, der im Himmel. Ihr werdet gleich merken, wo es hinausgeht, vielleicht merkt ihr es jetzt schon. Wir werden Vergleiche ziehen, um euch zu zeigen, dass in jedem Bereich geistliches Verständnis notwendig ist. Einerseits wird uns gesagt, wir sollen niemanden Vater auf Erden nennen, denn einer ist unser Vater und der ist im Himmel. Und andererseits sagt Paulus, in Christus bin ich euer Vater geworden durch das Evangelium. Wie kann man da die Dinge miteinander verbinden? Wie kann man sie vereinen? Lasst uns weiterlesen. Römer Kapitel 4, Vers 11 und 12. Hier steht von Abraham geschrieben, wir alle kennen die Stelle. Römer Kapitel 4, Vers 11 und 12. Und das äußere Zeichen der Beschneidung empfing er dann als Siegel für die Glaubensgerechtigkeit, die er im Zustande der Unbeschnittenheit besessen hatte. So sollte er der Vater aller derer werden, die ohne Beschneidung glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde, und ebenso der Vater der Beschnittenen, nämlich derer, die nicht nur infolge der Beschneidung ihm angehören, sondern die auch in den Fußtapfen des Glaubens wandeln, denn den unser Vater Abraham schon in unbeschnittenem Zustande besessen hatte. Jesus sagt, ihr sollt niemanden unser Vater nennen, denn einer ist unser Vater und der ist im Himmel. Hier schreibt Paulus an die Römer in diesen kurzen Versen zweimal den Begriff Vater mit Bezug auf Abraham, Vater der Beschnittenen, Vater der Unbeschnittenen, und dann fasst er zusammen und schreibt, wie wir es jetzt am Ende des 12. Verses lasen, sondern auch die oder in den Fußtapfen des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham schon im unbeschnittenen Zustande hatte. Wir merken also, dass da Unterschiede bestehen. Und wir lesen noch weiter, ehe wir dann zu dem Höhepunkt kommen. Römer Kapitel 4, also gleiches Kapitel, hier lesen wir Vers 16 und 17. Römer 4, Vers 16 und 17. Deshalb ist es an den Glauben gebunden, es soll ja ein Gnadengeschenk sein, damit die Verheißung für die gesamte Nachkommenschaft Gültigkeit habe, und zwar nicht nur für die, welche aufgrund des Gesetzes ist, sondern auch für die, welche wie Abraham glaubt, der ja unser aller Vater ist. Nach dem Schriftwort, zum Vater vieler Völker habe ich dich gesetzt oder bestimmt, vor dem Gott, dem er geglaubt hat, als dem, welcher die Toten lebendig macht und das noch nicht Vorhandene benennt, als wäre es schon vorhanden. Um auch diesen Vers hervorzuheben, Abraham glaubte Gott. Er glaubte Gott in jeder Beziehung, und er hat Gott nicht nur durch Glauben mit den Lippen, sondern durch Glauben und Gehorsam geehrt. Als er Isaak opfern sollte, wusste er, dass er mit ihm wieder zurückkommen wird. Er glaubte, dass Gott ihn von den Toten auferwecken würde. Nach 3 Tagereisen sprach er zu den Knechten, bleibet ihr hier, mein Sohn und ich gehen hin anzubeten, und dann kommen wir wieder zurück. Und er wusste genau, dass er ihn als Opfer darzubringen hatte. Und trotzdem glaubte er in seinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferwecken wird. Wir lesen weiter, und zwar im Propheten Jesaja, Kapitel 63. Jesaja, Kapitel 63. Hier hat der Prophet einen ganz gewaltigen Ausspruch im Alten Testament gemacht. Ihr wisst ja, dass der Prophet Jesaja einer der begnadigtesten war, was den Ratschluss Gottes, die Heilsgeschichte betrifft. Jesaja 63, Vers 16. Denn du bist unser Vater. Abraham weiß ja nichts von uns. und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater. Unser Erlöser ist von alters her dein Name.
Amen.
Merkt ihr, hier geht's um den Glauben, um die Zuversicht, um das Wissen. Der Herr ist unser Erlöser. Du bist unser Vater, Herr. Du bist unser Erlöser. Jakob weiß doch nichts von uns. Wir lesen weiter aus Jakobus, dem zweiten Kapitel. Jakobus, Kapitel 2, Vers 21. Jakobus 2, Vers 21. Ist nicht unser Vater Abraham aus Werken gerechtfertigt worden, da er seinen Sohn Isaak auf dem Opferaltar darbrachte? Wieder die Redewendung unser Vater Abraham. Nun sollen wir aber niemanden Vater nennen auf Erden, geschweige sagen unser Vater. Ich glaube, Gott zeigt es uns. Gott offenbart es uns, worum es geht. Es ist ein großer Unterschied, ob jemand von Gott als Vater bezeichnet wird, meinetwegen, ich schreibe euch, ihr Väter in Christo, so schreibt Johannes in einem seiner Briefe. Es ist ein Unterschied, ob es eine geistliche und göttliche Berechtigung hat oder ob ein Mensch sich die Bezeichnung des himmlischen Vaters aneignet und von aller Welt als heilige Majestät und heilige Ehrwürdigkeit und heiliger Vater und das alles Mögliche anreden lässt. Das ist ein großer Unterschied. Oder ob das Volk Israel mit Recht sagen kann, Abraham ist ja unser Vater, er glaubte Gott. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Wir lesen noch weiter, und zwar aus 1. Korinther. 1. Korinther, dem vierten Kapitel. 1. Korinther, Kapitel 4. Hier lesen wir Vers 14 bis 16. 1. Korinther, Kapitel 4, 14 bis 16. Ich schreibe dies nicht, um euch zu beschämen, sondern um euch als meine geliebten Kinder zu ermahnen. Denn wenn ihr auch viele tausend Lehrmeister in Christus hättet, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus bin ich durch die Verkündigung des Evangeliums euer Vater geworden. Merkt ihr, wie wunderbar der Geist Gottes, dem Volke Gottes, die Belehrung, die Unterscheidung, die Einordnung aus Gnaden schenkt. Wir merken ganz genau, wenn ein Paulus sagt, durch Christus bin ich im Evangelium euer Vater, euer geistlicher Vater geworden, dann hat das seine Berechtigung. Wenn aber jemand, wie eben schon gesagt, sich von aller Welt als heiliger Vater anreden lässt, dann ist das Gotteslästerung, die über jedes Maß hinausgeht. Es gibt nur einen heiligen Vater und der ist im Himmel. Einen zweiten gibt es nicht. Und wenn er sich das anmaßt, dann haben wir die Unterscheidung und wissen, wie wir ihn einzustufen haben, nämlich als den, der sich das Recht herausnimmt, über alles zu stellen, was Gott oder den Gottesdienst betrifft. Gott lässt uns die Dinge doch sehen, und zwar so, wie sie sind. Lasst uns weiter eilen. Wir gehen zurück zu Matthäus 23, denn da stehen noch andere Begriffe, die bis jetzt nicht hervorgehoben worden sind. In Matthäus 23, Vers 10 steht, auch Lehrer, höret gut zu, auch Lehrer, sollt ihr euch nicht nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, nämlich Christus.
Amen.
Ja, jetzt wird's ganz interessant. Auch Lehrer dürft ihr euch nicht nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer und das ist Christus. Wir haben ja in diesen Tagen betont, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Aber ich lese weiter. Und zwar aus 1. Korinther, Kapitel 12. Und dann können einige Amen sagen, wenn sie es verstanden haben. Immer erst, wenn wir es verstanden haben. Im Übrigen, das Amen habe ich einfach gern. Es heißt, so sei es, so ist es. Und wenn es so ist, können wir Amen sagen. Aber da denke ich auch, vielleicht zur Erheiterung, es ist ja eine Bibelstunde in der Gegenwart Gottes und Gott hat manchmal Sinn für Humor. Es hat ein Prediger, ein Pfingstprediger in einer Baptistengemeinde gesprochen. Und der Prediger war nicht da, aber die Ältesten waren da. Und denen ging das alles über die Hutschnur. Und die saßen vorne und haben Amen gesagt. Und er fühlte sich bestätigt und hat dann erst richtig losgelegt. Und die wollten, dass er aufhört. Und der predigte richtig. Und er sagt Amen. Und dann hat er neu losgelegt. Und das ging dann immer weiter. Und dann hat der eine und der andere Amen, Amen. Und dann hat er nochmal losgelegt. Und dachte, das geht ja immer weiter. Das ist der Zuspruch. Das kann natürlich auch so sein. Das Amen muss auch richtig verstanden werden. Lob und Dank sei dem Herrn. Also, 1. Korinther, Kapitel 12. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 28. Und zwar hat Gott in die Gemeinde eingesetzt. Erstens die einen zu Apostel, zweitens zu Propheten, drittens zu Lehrern. Ja, wie sollen wir das jetzt wieder auf denselben Nenner bringen? Ihr sollt keinen Lehrer heißen, denn einer ist euer Lehrer und das ist Christus. Und hier hat Gott in die Gemeinde Apostel, Propheten, Lehrer und all diese Dienste gesetzt. Wir lesen weiter. Apostelgeschichte, Kapitel 13. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 1. In Antiochia wirkten damals in der dortigen Gemeinde folgende Propheten und Lehrer. Dann werden sie namentlich aufgeführt. Auch hier merken wir schon, worum es geht. Es ist ein Unterschied, ob sich jemand mit einem Titel huldigen lässt oder ob er von Gott eingesetzt wurde und eine göttliche Aufgabe in der Gemeinde wahrzunehmen hat. Das ist ein großer Unterschied. Paulus sagt von sich Folgendes in 1. Timotheus im 2. Kapitel im 3. Vers. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 7. Hier steht Folgendes geschrieben. Habt ihr es alle aufgeschlagen? 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 7. Für dieses bin ich zum Herold oder zum Verkündiger, zum Prediger und zum Apostel bestellt worden. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, zum Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Auch hier könnten wir eine größere Anzahl von Bibelstellen lesen, sei es Epheser Kapitel 4, Vers 11 und viele andere Stellen. Der Unterschied besteht darin, dass Gott einsetzt und diejenigen, die Gott einsetzt, werden sich nie mit einem Titel, der zu ihrer Berufung gehört, ansprechen lassen. Und ich sag euch auch warum. Sie dürfen es nicht. Sie können es nicht. Ein Mensch, der zum Beispiel im englischen Sprachbereich bewandert ist, der wird Folgendes feststellen. Ob in England, ob in Amerika, ob in Australien, Neuseeland, wo immer auch, alles, was britisch war oder ist, da ist der Pastor, das ist nicht der Mr. So-und-so oder der Herr So-und-so, das ist immer nur der Pastor. Herr Pastor, Herr Pastor, Herr Pastor, alles nur immer der Pastor. Und der Pastor passt nicht mehr in das Tor. Ja. Alles nur immer Titel, Titel. Und ob der Pastor, denn das Wort heißt ja Hirte, ob der Pastor dann wirklich ein Hirte ist, das ist noch die große Frage. Wenn er von Gott gesetzt wurde, dann wird er sich nie mit einem solchen Titel ansprechen lassen. Glaubt ihr das? Hundertprozentig. Und das ist der große Unterschied. Stellt euch vor, da wäre jemand zu Paulus gekommen und hätte gesagt, ach, lieber Apostel, oh, lieber Apostel. Der hätte dem gesagt, ich liebe dich. Da ist die Tür. Nein, ein Mann Gottes wird alle Ehre dem Herrn geben und keinen Ruhm für sich selber nehmen. Das geht nicht. Im Gegenteil, wir haben die Schmach Christi zu tragen. Ich lese noch zwei oder drei Stellen dazu. Die eine aus dem Propheten Jesaja, dem 30. Kapitel. Jesaja, Kapitel 30, Vers 19 und 20. Jesaja 30, Vers 19 und 20. Hier steht Folgendes geschrieben. Ja, du Volk in Zion, das in Jerusalem wohnt, du sollst nicht immerfort weinen. Gewisslich wird er sich dir gnädig erweisen auf deinen Hilferuf hin. Sobald er ihn vernimmt, wird er dich erhören. Und der Allherr wird euch zwar das Brot der Drangsal und das Wasser der Trübsal reichen, aber deine Lehrer werden sich nicht abermals verbergen, sondern deine Augen werden deine Lehrer erblicken. Eigenartig. Wir sollen uns nicht Lehrer nennen lassen. Und dann wird sogar nicht nur von Lehrern gesprochen, sondern von deinen Lehrern. Also von Gott eingesetzten Lehrern, die das Wort Gottes mit Wahrhaftigkeit lehren, wie damals unserem Herrn gesagt wurde. Wir wissen, dass du den Weg Gottes mit Wahrhaftigkeit lehrst. Und was sagte unser Herr? Wer den Willen Gottes tun möchte, wird inne werden, ob diese Lehre von Gott stammt. Also wer wird inne werden, ob eine Lehre von Gott stammt? Wenn er bereit ist, den Willen Gottes zu tun, ist der Betreffende nicht bereit, den Willen Gottes zu tun, bleibt's ihm verborgen. Die Belehrung bleibt ihm eine Torheit. Er ist ja selbst noch nicht eingeordnet und kann demzufolge auch das nicht einordnen, was zum Reiche Gottes gehört. Wer den Willen Gottes tun will, wird inne werden, wird begreifen, ob eine Lehre von Gott kommt. Wenn wir nur in eine Versammlung kommen, um zu vergleichen, ob das, was gepredigt wird, mit dem übereinstimmt, was wir schon wissen, dann werden wir sicherlich manches finden, das uns neu ist. Aber neu bedeutet nicht falsch. Neu bedeutet nur, dass wir es vorher noch nicht gesehen haben. Und es ist eine ganze Menge, die wir vorher nicht gesehen haben, die uns nun aber durch den Geist geoffenbart worden ist. Noch ganz kurz den Begriff Meister. Der gehört ja zu dem Begriff Lehrer, auch in Matthäus Kapitel 23 geschrieben. Matthäus Kapitel 23, und hier ist es, ich glaube, der 8. Vers. Matthäus 23, Vers 8. Ihr aber sollt euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, ihr aber alle seid Brüder. Also ihr merkt schon, worum es geht. Es durfte kein Vorrang sein. Die Dienste sind unterschiedlich, die Aufgaben und Gaben. Aber vor Gott sind wir alle gleich. Nur die falsche Richtung unter Nico und vielen anderen hat sich herausgebildet und abgesondert vom Volke, um etwas Besonderes zu sein. Einer ist unser Meister. Wir alle sind Brüder und haben verschiedene Aufgaben, sei es irdisch, sei es im Reiche Gottes. Einen Unterschied gibt es nicht. Wir alle stehen auf der gleichen Stufe. Dieselbe Belehrung, die durch das Wort Gottes ergeht, trifft den, durch dessen Mund sie kommen mag, genauso wie alle anderen, die zuhören. Ja, es gibt keinen Unterschied. Und das müssen wir wissen. Wisst ihr, dass irgendjemand zu unserem Herrn kam und sprach, guter Meister? Und der Herr ist ihm direkt über den Mund gefahren und sagte, niemand ist gut als Gott allein. Ich möchte darauf gar nicht näher eingehen. Und ich hoffe, meine afrikanischen Brüder werden das nicht nach Kinshasa schreiben. Aber bei meinem letzten Besuch in Kinshasa sagte der Rechtsanwalt immer wieder, der da die Sachen so schön zu handhaben hat, vous êtes notre maître. Ob es ganz richtig war, ich hoffe es, du bist unser Meister. Und so viel habe ich schon begriffen und habe ihn korrigiert. Ich sagte, mein lieber Bruder, das Wort möchte ich nicht noch einmal hören. Und dann sagte ich, ja, du bist aber der Behörde gegenüber verantwortlich. Ja, dann schreib doch da rein, Verantwortlicher, aber doch nicht einen Titel. Und so gab's eine schöne Korrektur. Sie wurde dann dankbar angenommen. Der Geist Gottes in uns wird allem Widerstand leisten, was nicht aus Gott ist. Wir brauchen keine Ehre von Menschen. Was sagte Jesus damals? Ehre von Menschen nehme ich nicht an. Ihm ging es um die Ehre, die von Gott kommt. Und er sagte denen, die ihm zuhörten, ihr seid, die Ehre bei Menschen suchen. Aber an der Ehre Gottes ist euch nichts gelegen. Worum geht es uns? Es geht uns darum, dass Gott geehrt, dass Gott verherrlicht wird, dass sein Volk in seinem Worte so unterwiesen wird, dass wir alle dasselbe glauben, die gleiche Erkenntnis haben, im Gleichschritt vorwärts gehen können mit dem Herrn. Ein weiterer Vergleich aus dem Johannesevangelium beginnend. Johannesevangelium, Kapitel 15. Johannes, Kapitel 15, Vers 15. Hier sagt unser Herr, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht hat keine Einsicht in das Tun seines Herrn. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Also, hier kommen wir zu dem Begriff Knecht oder Knechte. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht hat keine Einsicht in das Tun seines Herrn. Auch hier gibt es zwei Begriffe. Der eine irdisch gesehen, der andere göttlich betrachtet. Ihr werdet gleich feststellen, dass Paulus sich ebenfalls als Knecht Christi bezeichnet hat. Nun sagt aber Jesus, ich nenne euch nicht Knechte. Bruder Brenham gebrauchte gestern Abend in dem Film ebenfalls den Begriff Prophet und auch den Begriff Knecht. Glaubst du, dass ich der Prophet Gottes bin? Glaubst du, dass ich sein Knecht bin? Nun sagt der Herr hier, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht hat keine Einsicht in das Tun seines Herrn. Wir lesen weiter. Philipper Kapitel 1. Philipper Kapitel 1, Vers 1. Wir, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, entbieten allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, und so weiter und so weiter, unseren Gruß. Paulus schließt sich hier mit Timotheus ein und schreibt, wir, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu. Ja, wie sollen wir das jetzt einordnen? Ich lese weiter. Römer Kapitel 6. Römer Kapitel 6. Und hier ist es Vers 22. Römer 6, Vers 22. Jetzt dagegen, wo ihr von der Sünde frei und Knechte Gottes geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung und als Endergebnis das ewige Leben. Hier wird von Knechten Gottes gesprochen, und da kommen wir schon zu dem Unterschied. Paulus schreibt an die Galater, solange der Sohn unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Aber dann, wenn er mündig wird und das Erbe antritt, dann merkt man den Unterschied. Worum geht es also? Ihr wisst, das Volk Israel wird ja generell als Knecht des Herrn angesprochen. Auch Jesus wird als Knecht angesprochen und auch Männer Gottes. Worum ging es da? Ihr seid nicht mehr unter der Knechtschaft. Ihr seid nicht mehr Knechte. Ihr seid frei. Ihr seid im Sohnestand. Wenn es eine Berufung zum Dienst gibt, dann kann man beides sein, Kind Gottes und Knecht Gottes. Aber das Verhältnis, das wir zu Gott haben, ist ein Vater-Sohn-Verhältnis. Wir leben nicht unter der Knechtschaft, um uns abermals fürchten zu müssen. Wir sind freigemacht worden und dürfen sagen, Abba, Vater. Und wie gesagt, wenn der Herr dann Menschen zum Dienst nimmt, dann müssen sie ihm dienen. Und wenn es um einen Dienst geht, dann sind es Knechte. Versteht ihr das? Amen. Es ist also immer notwendig, jede Bibelstelle recht einzuordnen. Ich denke noch heute an den Brief zurück, den mir jemand schrieb vor vielen Jahren, als er zum ersten Mal mein Zeugnis las oder hörte. Und er verwandte diese Bibelstelle aus Johannes 15, 15 und sagte, Bruder Frank, wenn dich der Herr als Knecht angesprochen hat, dann wird das wohl nicht ganz richtig sein. Es gibt auch Menschen, die schicken sich an, Gott zu tadeln. Es gibt tatsächlich Menschen, die über jedes Maß hinausgehen. Ich habe natürlich nicht reagiert, aber man merkt die Unwissenheit der Menschen und mit der Unwissenheit manchmal sogar Boshaftigkeit verbunden. Und sie berufen sich auf eine Bibelstelle, die sie gar nicht verstanden haben, weil sie keine Beziehung zu Gott haben und gar nicht wissen, in welch einer Weise Gott wirkt und redet. Lasst uns weiterlesen, und zwar Apostelgeschichte, Kapitel 3. Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 13. Hier steht Folgendes geschrieben. Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 13. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt. Ich kann euch auf Anhieb mindestens drei Bibelstellen vorlesen, in denen der Herr ebenfalls als Knecht angesprochen wird. Ihr könnt's nachlesen in dem Gebet der neutestamentlichen Gemeinde in Apostelgeschichte, dem 4. Kapitel von Vers 29. Apostelgeschichte, Kapitel 4, vielleicht von 27, um dieses Wort noch einmal mit einzubeziehen. Ja, es haben sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Volksscharen Israels zusammengetan, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt haben, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, blicke hin auf ihre Drohungen und verleihe deinen Knechten Kraft, dein Wort mit einem Freimut zu verkündigen. Also, hier wird der Herr als heiliger Knecht, um die er berufen hat, als seine Knechte bezeichnet, dass Gott ihnen Kraft geben möge, das Wort mit Freimut zu verkündigen. Wir sehen, auch in diesem Punkt müssen die Bibelstellen miteinander ausgewogen werden. Man muss genau wissen, wovon handelt die eine, worüber spricht die andere, was ist hier gemeint, was ist da gemeint. Und wenn wir von Gott gelehrt werden, dann bekommen wir volles Verständnis über jede Bibelstelle, über jeden Zusammenhang und werden nichts mehr auf den Kopf stellen. Im Gegenteil, wir werden uns auf Glaubensfüße stellen lassen. Eins will ich euch sagen, der Teufel wird die Gotteskinder am besten mit dem Worte Gottes reinlegen können. Er kommt nicht mit anderen Dingen zu uns. Er wird immer das Wort benutzen, es aber auf den Kopf stellen, missdeuten, wie er es mit Jesus getan hat. Sicher steht geschrieben, er wird seinen Engeln gebieten, dass sie dich behüten und dass du deinen Fuß an keinem Stein stoßest. Natürlich stand es geschrieben, aber nicht in dem Zusammenhang und schon gar nicht für den Teufel. Der Teufel hat kein Recht, sich des Wortes Gottes zu bedienen. Wie oft hat er es getan? Ich denke an einen jungen Mann vor einigen Wochen in Bad Tölz. Er wollte da predigen und ich sprach kurz mit ihm über die Zeichen der Zeit, über die Rückkehr Israels. Und dann hat er einen ganz barschen Satz ausgesprochen und sagt, Israel ist von Gott für immer verworfen. Ich sagte, das hat der Teufel jetzt durch dich gesagt. Ja, was sagt denn Gottes Wort? Gottes Wort sagt, dass der Herr sie zunächst beiseite gestellt hat, um uns hineinzunehmen, aber dass er am Ende sich Israels annehmen wird. Aber es gibt Menschen, die einfach irgendein Wort nehmen und das steht auch irgendwo geschrieben. Aber es steht mehr als das eine Wort. Es sind viele Worte, die den gleichen Zusammenhang, das gleiche Thema beleuchten. Wer nur eine Schriftstelle nimmt, der kann's machen wie Judas, hingehen, sich aufhängen und ein anderer liest ganz an einer anderen Stelle und dann steht, geh hin und tu das Gleiche. Und schon hängt nicht einer, sondern zwei. Der Teufel will uns aufhängen und er kommt damit auch zu den Gläubigen mit dem Worte Gottes. Oh, dass wir unterscheiden könnten, wann der Teufel durch einen Menschen spricht. Ich glaube, ich habe es gestern schon gesagt. Wenn der Teufel durch einen Menschen spricht, dann um den anderen zu knechten, niederzuschlagen, kaputt zu machen, ihn irgendwie zu beherrschen, Gewalt üben auszuüben, ihm das Heil, die Seligkeit streitig machen. Wenn Gott durch sein Wort mit uns spricht, dann aufzubauen, trösten, helfen, segnen, zurechtbringen, im Geist der Gnade und der Liebe, nicht mit der Holzhammernarkose, nein, in der Lieblichkeit Jesu Christi, so steht's geschrieben, ermahnet einander in der Liebe, in Christus Jesus. Paulus schreibt, ist eine in Christus ergangene Ermahnung. Alles muss ausgewogen sein mit und in dem Worte Gottes. Bitte unterscheidet von jetzt ab, wenn Menschen zu euch kommen und aus der Bibel vorlesen, unterscheidet als erstes das Motiv, mit dem sie kommen. Und meistens kann man schon an dem Motiv feststellen, welch eine Absicht dahinter steckt und wie sie die Schriftstelle nutzen wollen. Nur um ein Beispiel zu geben, wenn wir über die Taufe sprechen, da kann doch die ganze Welt zu uns kommen und Matthäus 28, Vers 19 aufschlagen und den Finger drauf tun und sagen, hier steht's geschrieben, hier steht's geschrieben. Und dann unterstellen sie uns noch, dass wir das Wort leugnen, das da geschrieben steht, dass wir den Missionsbefehl nicht ernst nehmen und das, was der Herr gesagt hat. Und sie sind in ihrer Beurteilung völlig falsch, obwohl sie sich einerseits auf das Wort berufen, haben sie andererseits überhaupt nicht verstanden, was der Herr da gesagt hat. Wenn man ihnen dann Apostelgeschichte 2, Vers 38 und all die anderen Stellen lesen möchte, dann winken sie ab. Dann winken sie ab. Dann sagen sie, das hat der Herr nicht gesagt. Das haben die Apostel gesagt. Wir nehmen, was der Herr gesagt hat. Lasst doch solche Leute gehen. Mit ihnen hat der Herr noch gar nicht geredet. Begreift ihr, worum es geht? Man kann Bibelstellen nehmen, sich darauf berufen und dennoch keine Offenbarung durch den Geist über das Wort, auf das man sich beruft, haben. Alles im Reiche Gottes ist auf Offenbarung gegründet. Und ihr werdet sehen, wenn wir in die Betrachtung die auf uns zutrifft, mit dem prophetischen Dienst kommen werden. Die Dinge sind klar in der Bibel geschrieben. Aber wem ist es offenbart worden? Nur einer kleinen Schar. Und zwar denjenigen, die bereit sind, den Willen Gottes zu tun. Gott nimmt uns in seine Schule. Aber wir müssen bereit sein und willig sein zu lernen. Kommen wir noch zu den beiden Vergleichen aus dem Alten und Neuen Testament mit dem Begriff Knecht. Aus Jesaja Kapitel 42 lesen wir einige Verse. Jesaja Kapitel 42, hier eine der gewaltigsten Weissagungen auf Christus. Wir lesen von Vers 1. Siehe da, mein Knecht, an dem ich festhalte, mein Erwählter, an dem mein Herz wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, damit er das Recht zu den Völkern hinaustrage. Er wird nicht schreien, noch lärmen und seine Stimme nicht auf der Straße hören lassen. Ein geknicktes Rohr wird er nicht abbrechen und einen glimmenden Docht nicht erlöschen. Getreulich wird er das Recht kundtun. Er selbst wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden fest begründet hat. Die Meeresländer harren schon auf seine Weisung. Wie viele glauben, dass dieses Wort eine Weissagung auf Jesus Christus ist? Sagt Amen. Hundertprozentig. Eine Weissagung auf Jesus Christus. Wann war er Knecht? Wie war er Knecht? Als Prophet war er Knecht. Und er tat den Willen Gottes. Die beiden Worte stehen ja fast immer zusammen. Von den Knechten und Propheten. Er war Prophet. Er war Knecht. Als Knecht gesandt. Er hatte Knechtsgestalt angenommen. Wurde gehorsam. Gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Damit wir, die wir Knechte der Sünde waren, freigemacht werden können. Um dann als Söhne und Töchter Gottes dem Herrn dienen zu können. Als Knecht sagte er, der mich gesandt hat, ist mit mir, weil ich allezeit seinen Willen tue. Wie oft hat unser Herr als Knecht gesprochen in seiner Erniedrigung und daneben die Theologen von heute und auch schon von gestern diese Aussprüche und dann spielen sie eine Bibelstelle gegen die andere aus, anstatt göttlich einzuordnen und zu begreifen, dass der Herr seine Herrlichkeit abgelegt hat und völlig in menschliches Wesen eingegangen ist, um der vollkommene Mensch Gottes auf Erden zu sein, um die Menschen, die ihm geschenkt werden, in die volle Gottheit zurückzubringen, nämlich zu Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Aber die Menschen lesen, dass er beten ging. Das sind keine Eigenschaften meines Herrn. Mein Herr braucht nicht zu beten. Mein Herr darf angebetet werden. Aber Jesus betete. Er ging einen Steinwurf weiter, warf sich nieder als Herr, als König, als Richter. Braucht er doch wahrhaftig nicht zu beten. Als Menschensohn, in seine Erniedrigung, als Knecht des Herrn, um den Willen Gottes auf Erden zu tun, mussten all diese Dinge so gefügt werden, damit der Heilsratschluss unseres Gottes hier auf dieser Erde verwirklicht werden kann. Wer aber, wie eben schon gesagt, manche Bibelstelle nimmt Der eine kann sagen, ja, also noch nicht mal Gottheit. Es gibt ja Menschen, die behaupten, es ist eine ganze Glaubensrichtung, die da behauptet, dass Jesus geschaffen war. Und gar nicht Gottheit ist, geschweige eine von dreien oder der eine. Und sie nehmen die Bibelstellen heraus, die einfach seine Menschheit oder in seiner Menschheit gewesen sind oder sie beschrieben haben, und darauf stützen sie sich. An was denkt ihr jetzt? Ich denke an den Ausspruch Bruder Brenhams, als nach einer Versammlung eine Frau zu ihm kam von der christlichen Wissenschaft. Wissenschaft ja gut, aber christlich nicht mehr ganz so gut. In jedem Fall kam die nach dem Gottesdienst zu ihm und sagte, du versuchst, aus dem Herrn Gott zu machen. Und er sagt, er ist Gott. Ich brauche ihn gar nicht zu Gott zu machen. Und die Dame hatte tatsächlich den Mut und sagte, wenn ich dir aus der Bibel zeige, dass er Mensch war, wirst du es dann glauben? Und er sagte, wenn die Bibel es so sagt. Und ihr kennt ja alle die Predigt. Und dann hat sie Bezug genommen auf Johannes 11, wo Jesus am Grabe des Lazarus weinte. Und ihre Frage war, wie kann er göttlich sein und dann als Mensch weinen? Aber gerade das ist das große und kostbarste Geheimnis, das es gab, gibt und geben wird, dass Gott sich in Menschengestalt offenbaren konnte. Es war ein Mensch, der dort weinte, aber als die Macht über den Tod ausgeübt wurde, das war mehr als ein Mensch. Als gesagt wurde, Lazarus, komm heraus! Und er stand auf den Füßen und kam heraus. Das war mehr als ein Mensch. Gott und Mensch in einem. Er musste die Rolle eines Knechtes, er musste die Rolle eines Priesters, die Rolle des Lammes, des Fürsprechers, des Mittlers. Er musste vieles, ja alles in allem werden und sein. Aber wenn die Zeit vollendet sein wird und alle Dinge wieder einmünden, nachdem wir in die Vollendung eingegangen sind, dann werden wir ihn als den schauen, der er in Ewigkeit war und ist. Hier steht, er wird das Recht zu den Völkern hinaustragen. Wir lesen in Jesaja 42 noch schnell die Verse, vielleicht von Vers 6. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und dich bei der Hand gefasst und dich behütet und dich zum Volksbund gemacht, andere Übersetzung wohl, zum Bund der Völker gemacht, zum Licht für die Völker, um blinde Augen zu öffnen, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis die, welche in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen und meinen Ruhm nicht den Götzen. Durch das, was Jesus Christus getan hat, ist Gott geehrt worden. Und jeder Mensch, der gerettet wurde, wird Gott verherrlichen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Hier geht's um den Bund, der geschlossen wurde. Und Jesus sagte, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Ich mache dich zum Bund der Völker. mit dir eine Bundesschließung in dir und mit dir, mit allen Völkern. Nicht nur mit einem Volk, sondern mit den Völkern. Zum Licht der Heiden, nicht nur zum Licht Israels, sondern zum Licht der Heiden, auf das alle Enden der Erde die Herrlichkeit und das Heil unseres Gottes sehen. Alle Schrift musste erfüllt werden. Hat er den Bund geschlossen? Hat er das Recht und die Gerechtigkeit auf Erden festgegründet? Absolut! Er hat's getan. Lest es mit mir nach in Matthäus im 12. Kapitel, denn hier hat es der Evangelist noch einmal aus dem Alten Testament übernommen und schreibt wie folgt. Matthäus Kapitel 12 von Vers 17. So sollte das Wort des Propheten Jesaja seine Erfüllung finden, der da sagt, siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem mein Herz Wohlgefallen gefunden hat, ich will meinen Geist auf ihn legen, und er soll den Heidenvölkern das Gericht ankündigen, oder hier in Klammern, das Recht verkündigen. Er wird nicht zanken, noch schreien, und niemand wird seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht nicht auslöschen, bis er das Recht siegreich durchgeführt hat. Und auf seinen Namen werden die Heidenvölker ihre Hoffnung setzen. Halleluja! Preis sei dem lebendigen Gott. Die Zeit ist fortgeschritten. Aus diesem Schriftwort könnten wir vieles herausheben, betonen. Mein Geliebter, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Was haben wir aus Matthäus 3 gelesen? Siehe, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Was haben wir aus Matthäus 17 gelesen? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Höret auf ihn. Merkt ihr die Übereinstimmung der Heiligen Schrift? Es musste ein Gottesmensch auf Erden sein. Ein Mensch, der göttlichen Ursprungs ist. Halleluja! Halleluja! Ein Mensch, der göttlichen Ursprungs ist, von dem gesagt werden kann, er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Oh, wenn wir darüber nachdenken, dann kommt der Geist Gottes über uns, dann wird uns die Erlösung verklärt und auch der Erlöser, mein Geliebter, an dem mein Herz Wohlgefallen gefunden hat, ich will meinen Geist auf ihn legen. Geschah es oder geschah es nicht? Es geschah. Und wenn wir in Christo sind, dann ruht Gottes Wohlgefallen auf uns. Dann kommt der Geist Gottes auf uns, derselbe Heilige Geist, nicht nur ein wenig Salbung, sondern das Leben Gottes, Kraft Gottes, Wesen Gottes, alles, was Gott ist, ist ja durch den Heiligen Geist dem Volke Gottes geschenkt worden. Alle Gaben, alle Früchte des Geistes, alles, was dazu gehört. Aber auch diese Worte und Gedanken sind kostbar. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen. Wie viele kommen sich nicht nur so vor, sondern sind geknickt. Gestern noch spät in der Nacht kam ein Anruf. Heute vor dem Aufstehen, direkt beim Aufstehen, ein Anruf in aller Frühe. Geknickt, geknickt. Am anderen Ende nur noch weinen. Vergib uns, was wir getan oder gesagt haben. Und dann der Ausspruch, wir sind so niedergeschlagen. Seitdem ging alles schief und so weiter. Ich kann nur sagen, ich vergebe, wie Gott mir in Christo vergeben hat. Völlige Vergebung, Sühne. Hier ist die Verheißung, ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen. Das tun Menschen. Wenn jemand schon niedergeschlagen und geknickt ist, dann geben sie ihm den letzten Push. Aber der Herr macht das anders. Er begradigt. Er gibt neue Kraft. Er richtet auf. Er gießt Öl in die Lampe, damit der glimmende Docht neu aufflammen kann. So hat er es hier gesagt und so tut er es. Aber auch diesen Gedanken möchte ich hervorheben. Bis er das Recht und die Gerechtigkeit siegreich durchgeführt hat. Nicht nur durchgeführt, nicht nur hergestellt, sondern siegreich durchgeführt und hergestellt hat. Jesus ist Sieger. Er hat seine Sache siegreich bestanden, siegreich ausgeführt und durchgeführt um unseretwillen. Er ist der Sieger, der Überwinder, und durch ihn werden auch wir siegen und überwinden. Ein herrliches Wort. Irdisch gesehen sah es aus, als wäre es die schlimmste Niederlage, die jemand auf Erden haben kann. Von allen verlassen, verschmäht, verspottet, geschlagen, bespien und dann noch entkleidet, hing er dort am Kreuz zwischen Himmel und Erde. Das geschah um unseretwillen. Wir glauben, was die Schrift sagt. Er hat das Recht und die Gerechtigkeit auf Erden fest begründet und siegreich durchgeführt. Wollen wir es glauben, dass wir in diese Sache mit hineingehören? Dass es ja für die Erlösten und deshalb in und an den Erlösten zu einem Siegeszug unseres Gottes kommen muss. Am Ende muss der am Anfang geschenkte Sieg als göttliche Bestätigung noch einmal offenbar werden. Und das sagen wir mit dem Simson im Alten Testament. Und dabei packen wir langsam die Säulen an und rufen aus, noch einmal, Herr. Und wenn das noch einmal kommt, dann werden wir nicht in den Wind packen. Dann werden einige Säulen angepackt werden. Da wird noch einiges eingerissen werden. Manches teuflische Bollwerk wird noch einstürzen, damit das Werk unseres Gottes siegreich zur Vollendung kommen kann. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und anbeten. Vielleicht möchten einige Brüder ganz kurz dem Herrn danken. Mein, du unser Erlöser, unser Befreier, unser Retter, unser Alles in allem. Herr, wir danken dir. Du hast Gerechtigkeit siegreich durchgeführt. Oh, wir preisen dich und wir beten dich an. Halleluja. 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 Preis sei Gott. Preis sei Gott. Herr, mach uns dankbar. Stimme uns göttlich mit Lobpreis, mit Anbetung. Halleluja! 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 O Herr! O Herr! Mein Gott! Mein Gott! Wie groß! Wie wunderbar bist du! O Herr! O Herr! Zutiefst erniedrigt und dann über alles erhöht. Halleluja! Halleluja! Herr, du bist gestorben, bist aber auferstanden, hast den Tod und die Hölle besiegt. Halleluja! Halleluja! Oh, wir danken dir und wir beten dich an. Halleluja! Jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Drum jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Wie viele spüren und merken, dass der Herr uns einfach in die Belehrung hineinnimmt, um uns eine noch tiefere Einsicht in seinen Willen zu geben. Ich merke es doch, wie der Geist drängt und wie wir zu jedem Worte Amen sagen können. Ob wir den Herrn als verschmäht sehen, wir wissen, so steht's in Jesaja 53. Wenn wir ihn sagen hören, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann wissen wir, so steht's in Psalm 22. Es war alles Erfüllung der Schrift. Sehen wir ihn in Niedrigkeit, dann als Mensch, als Knecht, als Menschensohn. Wir nehmen keinen Anstoß daran. Wir wissen, er hat ja diese menschliche Gestalt wieder zurückverwandelt in die göttliche Gestalt, in die Geistleiblichkeit. Das wissen wir doch. Er ist doch nur gekommen, um Menschengestalt anzunehmen und die Erlösung zu schenken, um uns aus der menschlichen Gestalt in die Gestalt Gottes dann hinüberzunehmen. Alles geschah doch, weil es zum Plan der Erlösung gehörte. Ehe wir ihm gleich werden konnten, musste er uns gleich werden. Ehe wir mit ihm ewig leben können, musste er für uns hier irdisch sterben. Haben wir das begriffen? Ich glaube schon. Und trotzdem geben wir ihm die Ehre, denn wir wissen, ob der vielen Aufgaben, die er zu erfüllen hatte, bleibt er Herr der Herren und König der Könige in alle Ewigkeiten. Nur wenn wir dann sein Wort und das, was geschah, noch richtig einordnen können, umso wohler ist uns da in unserer Seele. Halleluja! Preis, Preis, Preis sei unserem Gott. Ach, dass wir alle einen so herzlichen Lobpreis hätten und uns bei Gott von Herzen bedanken könnten. Nicht aus Muss, sondern weil es uns drängt. Oh, wir möchten zu seinen Füßen niederfallen und anbeten und sagen, Herr, was hat dich bewogen, das alles auf dich zu nehmen? So hast du uns geliebt. Und bist den Weg, den wir hätten gehen sollen, und den Tod, den wir hätten sterben müssen, das hast du für uns erledigt, damit wir gerettet werden. Danken und nochmals danken sollten wir unserem Herrn. Und es steht geschrieben, wer mir Dank darbringet, der preiset mich. Und so wollen wir noch einmal dem Herrn Dank darbringen. indem wir zuerst das oder den Chorus singen, du bist würdig. Und ich möchte noch eine Bemerkung machen. Es muss nicht immer über die Maßen laut sein. Wir merkten auch gestern Abend, es war so gewaltig, aber irgendwie eine herrliche Atmosphäre. Alles im Einklang miteinander. Lasst uns darauf achten, wenn es lauter werden sollte, wir gehen innerlich mit, aber bitte nichts von selber tun. Alles soll vom Geiste Gottes gewirkt sein. Und dann ist es echt. Dann hat es Bestand. Dann freuen wir uns alle im Herrn, unserem Gott. Und unsere Seele jubelt über Gott, unserem Heiland. Wir singen, du bist würdig. Und wer kann, möge doch die Hände erheben. Du bist würdig. Du bist würdig. Du bist würdig, o Herr, hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr.
Treuer Gott,
mein
Du bist würdig, hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Herr, nimm hin die Ehre, nimm hin den Lobpreis, nimm hin den Dank, Herr, für dein teures und heiliges Wort, welches wir wiederhören durften in dieser Morgenstunde. Du hast uns erleuchtet,
Amen,
und hast unsere Herzen erquicket,
ja,
durch dein mächtiges Reden. Hast uns belehrt, o treuer Herr. Du bist unser Lehrmeister geworden. Anbetung, Preis und Dank. Du bist uns alles in allem geworden. Du bist uns Vater geworden. Du bist uns alles in allem, Herr. Darum beten wir dich an und rühmen hoch deinen heiligen Namen, der über alle Namen ist. Halleluja, Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung deinem herrlichen Jesus-Namen. Amen.